HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Mehr als 4000 Mal sind 2019 Polizeibeamte in Hessen angegriffen worden. Darüber sprechen wir heute. Für besonderes Aufsehen haben Angriffe in Dietzenbach und am Frankfurter Opernplatz gesorgt, als Polizisten und Rettungskräfte teilweise organisiert mit Steinen und Mülltonnen attackiert wurden. Die FDP-Fraktion hat jetzt im Hessischen Landtag ein Konzept vorgestellt, das helfen soll, solche Straftaten konsequenter und auch schneller zu verfolgen. Unseren landespolitischen Korrespondenten Nicolas Buschlüter habe ich gefragt, wie dieses Konzept denn aussieht.
Also das Konzept hat zwei Säulen. Einmal die Stärkung der Polizei in Hessen und zweitens die Stärkung der Staatsanwaltschaft. Bei der Polizei fordert die FDP, dass in den 7 Flächen Polizeipräsidien in Hessen zentrale Meldestellen für Gewaltdelikte und Angriffe auf Polizisten eingerichtet werden mit jeweils 4 Beamten. Und die kümmern sich dann um nichts anderes als um die Ermittlungen, die Dokumentation der Fälle und die Opferberatung bei Angriffen auf Polizisten. Und auch bei den Staatsanwaltschaften will die FDP, dass feste Ansprechpartner für solche Delikte eingerichtet werden. Konkret jeweils ein Oberstaatsanwalt und eine Dezernentenstelle in den neuen Staatsanwaltschaften in Hessen. Und wenn diese festen Ansprechpartner auf beiden Seiten sich miteinander vernetzten, findet die FDP, dann gäbe es kurze Wege, dann könnte es eine schnelle und konsequentere Strafverfolgung geben.
Innenminister Beuth von der CDU schlägt mindestens ein halbes Jahr Gefängnis als Strafe für Angriffe gegen Polizisten vor. Was sagt die FDP dazu?
Also das ist auch im Konzept der FDP drin, aber eher ganz hinten. Der FDP-Abgeordnete Stefan Müller hat das so begründet: Aus Sicht eines Angreifers sei es vermutlich relativ egal, ob er nach einem Angriff auf einen Polizisten nun 3 oder 6 Monate in den Knast wandern muss. Das ist also von der Abschreckung her nicht viel Unterschied. Vor allem, wenn es dann nicht zu einem Verfahren komme, wie es jetzt zu oft geschehe, sagt der FDP-Mann. Viel effektiver sei es, wenn Ermittlungsbeamte schnell, also innerhalb von 2 Wochen, beim Beschuldigten auf der Matte stünden und es dann auch schneller zu einer Anklage käme. Und das erreiche man eben nicht durch härtere Strafen, sondern durch mehr Personal und eine bessere Absprache bei den Ermittlungen.
Und was sagt das Innenministerium dazu?
Ja, das Innenministerium hat natürlich darauf hingewiesen, dass es in den vergangenen Jahren einen, Zitat, historischen Stellenzuwachs bei der hessischen Polizei gegeben habe, Zitat Ende. Und dass man dieses Problem sehr ernst nehme und auch viele Schutzmaßnahmen ergriffen habe für die Polizei. Allerdings weist das Ministerium auch darauf hin, dass man bei den Ermittlungen nicht nach Opfergruppen priorisieren dürfe, sondern es gehe hier in erster Linie um die Schwere des Delikts. Sonst gäbe es ja eine Ungleichbehandlung der Opfer, zum Beispiel auf der einen Seite Polizei und sonst alle anderen. Insofern glaube ich nicht, dass vom FDP-Vorschlag allzu viele Punkte vom Innenministerium übernommen werden.
Letzte Frage, Nicolas. Am Frankfurter Opernplatz sind vor wenigen Wochen 39 Tatverdächtige erstmal festgenommen worden. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, da hat sich in den vergangenen Tagen nicht viel bis gar nichts verändert. Es wurden, wie du sagst, 39 Personen vorläufig festgenommen. 31 von ihnen wurden sofort wieder freigelassen. Gegen sie wird aber weiter geprüft, welche mögliche Tatbeteiligung vorliegen könnte. Gegen die anderen 8 Verdächtigen liegt ein konkreter Tatverdacht vor. Zurzeit wertet die Polizei immer noch das umfangreiche Videomaterial aus, das aus dieser Nacht stammt. Und aus dieser Auswertung wird sich dann auch ergeben, ob es vielleicht zu Anklagen kommt.
Nicolas Buschlüter über Strafen für Polizeiangriffe in Hessen. Vielen Dank.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Der NABU, der Naturschutzbund, rückt sie wieder in den Fokus, die Insekten. Was summt, brummt, krabbelt und fleucht durch die Natur, jedes Insekt zählt, wortwörtlich. Alle Menschen in Deutschland sind aufgerufen, ab sofort Insekten zu zählen bis zum 9. August. Unser Reporter Thomas Korte hat bei der Krabbelersuche einer Familie in Hessen zugeschaut.
Weit gehen muss Familie Freitag in Gemünden nicht. In ihrem Garten gibt es eine große Vielfalt an Blumen, Sträuchern, Bäumen, Wiesen- und Rasenbereichen und auch einen kleinen Gartenteich. Da sollten sich schnell Insekten finden und auch bestimmen lassen. Die Sonne scheint, es ist trocken, also beste Voraussetzungen.
Hier ist ein großer Schmetterling. Ich denke, Schmetterlinge kennt man. Ich persönlich habe mit der Unterscheidung der Arten häufig Probleme. Ich sehe halt Schmetterlinge, aber weiß dann nicht, welche Art. Kohlweißling kenne ich und Zitronenfalter.
Kleiner Fuchs und Tagfrauenauge hatten wir gestern gesehen.
Dann gibt es noch den Admiral, der hat so einen leuchtenden Rotton an den Flügeln und den Zehfalter und Bläulinge. Dann gibt es noch viele andere, aber das sind so die häufigsten.
Ralf Freitag, seine Frau Anke und die drei Kinder sind eifrig dabei. Jaron hatte die Schmetterlinge entdeckt und Finn konnte die Art am Ende auch bestimmen. Franka ist derweil zum Gartenteich gelaufen. Da sollten sich viele andere Insekten finden lassen.
Ich heb jetzt hier den Stein hoch. Und dann sehe ich hier auch Feuerameisen.
Der ältere Bruder Finn entdeckt auf dem Wasser weitere Insekten.
Hier an dem Gartenteich, da sind jetzt erstmal die gemeinen Rückenschwimmer, heißen die. Und wir hatten hier aber auch schon oder haben immer noch Libellen hier und auch ganz viele andere Insekten, zum Beispiel Bienen und Wespen, die hier an den Teich kommen und Wasser trinken oder mitnehmen.
Mutter Anke ist ganz begeistert, wie viele Tiere ihre Kinder schon kennen. Da fehle ihr so ein bisschen das Wissen, gesteht sie.
Vögel zählen wir jetzt schon ein paar Jahre mit. Insekten, die sehen wir natürlich. Wir haben auch Bienen hier. Aber was da so kreucht und fleucht, außer so die gängigen Schmetterlingsarten, fehlt mir da doch ein bisschen das Wissen.
So wird es vielen gehen. Daher hat der Nabu eine Handy-App für die Insektenbestimmung entwickelt. Finn benutzt sie entsprechend.
Jetzt ist er leider gerade wieder darunter. Da, genau. Das ist so ein schmaler, länglicher, brauner Käfer.
Ich nehme jetzt das Handy mit der Handy-App und fotografiere den Käfer. Dann bestimmt die Handy-App halt, was das für ein Tier ist. Also hier steht ockerbrauner Weichkäfer. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Ragonycha fulva, ob das jetzt richtig ausgesprochen war, weiß ich nicht.
Alle sind mit großem Forscherdrang im Garten unterwegs. Es scheint Spaß zu machen, auch den Kindern. Aber mit Ausnahmen.
Es gibt halt auch Insekten, die ich nicht so leiden kann, zum Beispiel Wespen.
Spinnen mag ich nicht so und Mücken mag ich auch nicht.
Und eine Stunde lang ist Familie Freitag auf Entdeckungstour, Insektenzählung im Garten.
Man muss nicht jedes Insekt mit Namen kennen, aber einfach, dass es wichtig ist, dass es die Insekten gibt, weil die sind einfach wesentlich für die Bestäubung und dass wir überhaupt Nahrungsmittel haben. Von daher sollte man es zu schätzen wissen, dass es noch Insekten gibt und versuchen, sie zu schützen.
Doch nicht alles lässt sich ganz eindeutig zuordnen. So macht Finn mit der Handy-App ein Foto, das Ergebnis aber...
Also hier steht jetzt Bärenwanze, aber das sah eben ein bisschen anders aus. Vielleicht eher eine graue Gartenwanze, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Insektenbestimmung für den Naturschutzbund. Jeder kann mitmachen, noch bis zum 9. August. Thomas Korte hat eine Familie in Gemünden bei der Insektensuche begleitet. Und auch in Fürth ist fleißig gesucht worden, aber kein Insekt, sondern ein Skelett. Die ganze Woche über hat Heinrich viele Menschen in Hessen beschäftigt. Das kuriose Plastikskelett, das in Fürth im Odenwald aufgetaucht war, dort für kurze Zeit zum Fotostar wurde und dann auch noch entführt wurde. Und gegen 1000 Euro Lösegeld schlussendlich ist Heinrich nun wieder freigekommen. Unsere Reporterin Anna Vogel nimmt uns nochmal mit auf die Ereignisse der Woche.
Plastikknochen mit Metall verschraubt und so leicht, dass man ihn einfach kurz unter den Arm klemmen kann. Das Skelett Heinrich in Fürth im Odenwald taucht Mitte Juli mal hier, mal dort auf und lässt sich bereitwillig fotografieren. Den Anwohnern wächst er schnell ans Herz.
Dann hatte man ihm einen Hut aufgesetzt, einen Mundschutz aufgesetzt. Ja, und ich habe ihn eigentlich dann jeden Tag mal besucht.
Doch kaum ist Heinrich bekannt, verschwindet er, wird entführt. Der Bürgermeister Volker Oehlenschläger bekommt am Samstag ein Erpresserschreiben mit Lösegeldforderung. 1000 Euro für die Kita Rasselbande. Am Mittwochabend hat die Gemeinde durch Privatspender das Geld zusammen und legt den Scheck an den geheimen Übergabeort. Am Donnerstag melden sich die Entführer.
Heinrich geht es gut. Er sitzt auf der Couch und isst Chips. Er möchte zwar gar nicht mehr weg, aber wir werden ihn trotzdem heute Abend freilassen.
Die Freilassung wird spektakulär. Der Übergabeort? Eine Wiese. Von Heinrich aber erst keine Spur. Dann fliegt ein Flugzeug über den Himmel. 8 Fallschirmspringer schweben herab. Einer im Tandemsprung mit Skelett Heinrich. Heinrich landet wohlbehalten. Die Entführer ziehen die Sturmhauben ab und stellen sich. Es sind die Männer, die das Skelett auch zum ersten Mal in Fürth ausgesetzt haben. Eine spontane Idee, erzählt Matthias Hallstein.
Wir waren bei meinem Cousin und haben den Speicher ausgeräumt und auf dem Speicher haben wir so ein Skelett gefunden.
Weil ihnen der Aufwand, Heinrich nachts immer umzusetzen, zu groß wird, packen die beiden das Skelett wieder ein. Doch Heinrich wird sofort vermisst. Deshalb inszenieren die beiden eine Entführung. Aber Hallstein betont,
Also dem Heinrich ist es gut gegangen. Er hat am Anfang ein bisschen gemeckert, dass er halt jetzt nicht mehr auf der Bank sitzen kann. Aber letzten Endes haben wir ihn gut versorgt.
Heinrich wirkt ein bisschen teilnahmslos. Ganz anders Bürgermeister Volker Oehlenschläger.
Absolut toll, was den Menschen in unserer Gemeinde einfällt. Und das Ganze noch für einen guten Zweck. Geht's besser? Nein, in meinen Augen nicht.
Anerkennung für die Entführer gibt es auch von anderen Fürtern.
Das war richtig ein guter Gag.
Ich finde, es ist mal eine andere Geschichte wie Corona, ne? Ja. Wenn das so ein bisschen die Leute zum Schmunzeln bringt, finde ich es gar nicht verkehrt.
Die Kita-Rasselbande freut sich auf einen neuen Garten mit Matschkammer. Und Heinrich hat sich ein bisschen Ruhe verdient und sitzt jetzt gemütlich im Bergtierpark Fürth-Erlenbach.
Das Plastikskelett Heinrich war für einen guten Zweck entführt. Jetzt ist es wieder freigelassen worden. Die ganze Geschichte der letzten Tage hat uns Anna Vogel erzählt. Und nun nehme ich Sie mit nach Würges. Würges ist der südlichste Teil von Bad Camberg in Mittelhessen. Und dort läuten in diesen Tagen die Geburtstagsglocken, wie unser Reporter Jonas Schulte berichtet.
Aber nicht in der Kirche, sondern im Stadion Goldener Grund. Denn der Fußballverein RSV Würges wird 100 Jahre alt. Der Verein war lange Zeit einer der erfolgreichsten Dorfvereine in Hessen. Noch heute erinnert eine Glocke an die glorreichen Zeiten des RSV. Sie ist an einem hölzernen Glockenturm im Stadion angeschraubt. Und sie wird bei jedem Spiel geläutet, wenn der RSV Würges im Angriff ist. Wie kommt es aber, dass in einem Stadion eine Glocke erklingt? Erich Brandz kann das erklären. Er war in den 80er Jahren Mannschaftskapitän, als der RSV Würges völlig überraschend den Zweitligisten Bremerhaven aus dem DFB-Pokal warf. Damals ging es aufs Partyschiff.
Da haben wir natürlich grandios gefeiert. Und da war die Schiffsglocke gewesen auf dem Schiff. Ne? Die hat daneben gestanden und dann von den Fans, die Älteren, die sagten, die müssen wir mitnehmen. Ne? Zum Schluss haben die dann einen Preis ausgemacht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 600 oder 700 D-Mark haben die dann gekauft. Und so ist das, ist die Glocke hierher gekommen. Ne?
Die Glocke stammt also aus den glorreichen 80ern. Das war die Zeit, in der der RSV Würges große Erfolge gefeiert hat. Sogar den Hessen-Pokal haben die Würgeser zweimal gewonnen und sich damit für den DFB-Pokal qualifiziert. Das bedeutet, bekannte deutsche Fußballmannschaften sind nach Würges gekommen. Zum Beispiel der VfL Osnabrück und auch Fortuna Düsseldorf.
Aber auch Würges weiter mit guten Möglichkeiten. Vor allem mit Dirk Hühnerbein hatten die Abwehrspieler des Zweitbundesligisten oft erhebliche Probleme.
Die erfolgreichen Zeiten sind leider lange vorbei. Nur Corona hat verhindert, dass der RSV Würges in die 8. Liga absteigen musste. Trotzdem, die Glocke am Goldenen Grund läutet weiter. Olaf Bentsch ist der Glöckner von Würges. Er zieht kräftig am Seil und hat auch schon so seine Erlebnisse mit der Glocke gemacht.
Ein Schiedsrichter hat es mal aufgenommen in seinen Spielbericht und hatte geschrieben, dass wir manipulativ sozusagen auf das Spiel einwirken. Aber wurde dann im Endeffekt zurückgenommen. Und der Schiedsrichter hat die Order bekommen, sich doch beim nächsten Mal besser über die Spielorte zu informieren, wo er pfeift.
Die Glocke hätte in diesem Jahr auch zum Jubiläumsfest erklingen sollen, aber auch das hat Corona verhindert. Es wird also ein stiller Geburtstag am Gründungstag. Die 100-Jahr-Feier, die soll aber im kommenden Jahr nachgeholt werden. Natürlich mit großem Geläut.
Aus Würges, Jonas Schulte. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Sie finden uns täglich auch als Podcast in der ARD Audiothek. Genießen Sie das sommerliche Wochenende.